Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Mondes im Allgemeinen und der ersten Mondlandung im Speziellen. Wir haben was für Sie.
Apollo 11, this is Houston, over.
Sie hören Originalaufnahmen aus Apollo 11.
Hi, Houston, Apollo 11. Roger, Apollo 11, good morning. When you're ready to...
Jahrtausende Stunden gibt es da zu entdecken in nur einer Quelle. Wir beamen uns jetzt zurück. Kurz vor die erste Mondlandung. Sie hören Apollo 11 Funkverkehr. Und zwar von genau heute vor 50 Jahren. Thema ist übrigens Sandwiches machen an Bord, falls es Ihnen entgangen sein sollte. Es gibt eine Website, da können Sie 11.000 Stunden Apollo 11 Funkverkehr hören und dazu noch Filmmaterial der Astronauten sehen. Diese Seite heißt apolloinrealtime.org und die Sounds dort, die hat auch meine Kollegin Patricia Görg entdeckt und sie hat unter anderem aus diesen Sounds ein Hörspiel gemacht, das Sie heute Abend bei uns hören können. Die Gesänge der Raumfahrer heißt das. Hallo Frau Görg.
Hallo, guten Tag.
Erstmal zu diesen 11.000 Stunden, zu diesem Fundus. Wie sind Sie auf den gestoßen und was steckt da so alles drin?
Ja, ich bin darauf gestoßen, als ich den Auftrag bekam, zur Mondlandung speziell ein Hörspiel zu schreiben. Damals war das übrigens mitnichten so aufbereitet wie heute. Also heute ist das ja so, dass man das alles parallel sehen kann, auf dieser Website. Man kann sehen die Fotos, die die Astronauten gemacht haben. Man liest die Transkription des Funksprechverkehrs und alles parallel. Also ich habe mich da noch durchgefräst, da war das noch in Rohform. Da war das eine Textwüste und auch eine akustische. Aber ich fand das sofort ungeheuer beeindruckend. Man hat ein 11-stündiges Tagebuch, minutiös, bis ins Privateste. Und da sind natürlich sehr hübsche Entdeckungen zu machen.
Zum Beispiel?
Ja, also zum Beispiel, wie sich zwischen der Kapsel und der Funkstation über das Essen machen, wie eben schon gehört, unterhalten wird. In meinem Hörspiel verwende ich eine andere Sequenz. Da wird Salmon Salad ausgepackt und es geht immer hin und her. Sie verstehen immer nicht an der Bodenstation, was da oben gerade gegessen wird. Dann wird geschildert, wie man mit der Schwerelosigkeit zurande kommt, wie furchtbar das ist, ständig in der Kapsel überall an die Decke und an den Fußboden anzuschlagen. Ja? Also der Collins zum Beispiel, der war ziemlich humorvoll. Der hat dann so kleine Statements an die Bodenstation geliefert. Also es gibt unendlich viel zu entdecken. Es gibt auch Zeitungsberichte, die den Helden dort oben vorgelesen wurden, um sie ein bisschen wieder an die Erde anzubinden, aber wohl ausgewogen, was ihnen präsentiert wurde. Ja, nicht etwa schwere Weltpolitik, sondern die Football-Ergebnisse oder irgendwelche Kuriositäten oder wie es den Frauen geht. Und ehrlich gesagt, das Allerreizvollste von allem, das gibt es aber nur in geschriebener Form. Das sind die Dinge, die Sie geredet haben, wenn Sie auf der Rückseite des Mondes waren. Dort war nämlich der Funkverkehr abgebrochen und das gibt es auch. Also da gibt es Mitschriften, die sind auf Kassettenrekordern dann aufgenommen worden, die an Bord sich befanden. Ja?
Jetzt wurde ja allerdings nicht nur für die Astronauten eine Auswahl getroffen, was ihnen zuzumuten ist, sondern auch sie mussten ja für die Hörerinnen und Hörer eine Auswahl treffen aus diesem ellenlangen Fundus. Und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus ihrem Hörspiel, in dem ja auch Teile des Funkverkehrs gelandet sind.
Music.
The crew has on board portable tape recorders with music on the tapes, and as they store their own comments on the tape, the music is of course erased. And apparently the music is triggering the Vox-operated microphones.
Ich fühle mich in einen spontanen Sog gezogen, muss aber zwischendurch mal eine Frage stellen. Was nämlich haben Sie da komponiert in Ihrem Hörspiel, in die Gesänge der Raumfahrer?
Ja, die Originalteile bilden nur ein kleines Element in diesem Hörspiel. Ich habe mich auch für andere Aspekte interessiert. Also ich finde zum Beispiel, dass der Start von Apollo 11 etwas von einem Feuerkult hatte. Diese Beziehung stelle ich her zu den altindischen Veden, die auch ein Feuerkult waren. Das heißt also, das ist ein bisschen ein persönliches Panorama. Es handelt sich also mitnichten um ein O-Ton-Hörspiel. Es handelt sich nicht um ein O-Ton-Hörspiel. Der Eindruck könnte jetzt im Moment entstehen. Mhm. Aber das sind eben besonders reizvolle kleine Einsprengselelemente. Und was wir eben gehört haben, das hat mich am allermeisten gereizt. Da wird gerade beschrieben, dass diese Kassettenrekorder, die sie oben an Bord haben und von der wir jetzt in der Bodenstation Musik hören, die quasi während die Übertragung läuft, aus Versehen mit überspielt wird. Wir hören jetzt, dass die drei oben gerade Feierabend haben und sich entspannen, indem sie die Musik der Saison hören, Schlager der Saison. Ja, also das hat mich, das hat mich ehrlich gesagt am allermeisten fasziniert. Ja. Und das sind dieselben Kassettenrekorder, von denen ich eben schon gesprochen habe, die sie dann benutzt haben, wenn sie auf der Rückseite des Mondes waren, sie waren verpflichtet, auch da mitzuschneiden, was sie reden in der Kapsel. Aber quasi auf diesen Kassettenrekordern, weil der Funkverkehr ja unterbrochen war. Und dadurch überschrieben sie jetzt peu à peu die mitgebrachte Musik. Ja, das fand ich ungeheuer reizvoll. Ja, das ist ja natürlich auch eine zutiefst akustische Situation. Das ist für ein Hörspiel ja auch ein gefundenes Fressen.
Und auch für Sie als Hörerinnen und Hörer, die Gesänge der Raumfahrer, ein Fernlehrgang, das ist das Hörspiel von Patricia Görg, können Sie hören heute um 22.03 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur oder schon jetzt, es steht nämlich bereits auf unserer Hörspiel- und Feature-Seite. Danke, Frau Görg.
We're making a metal of either orange fit to sink or salmon salad, something like that. That's probably why we're not answering you right away.
Okay, well, we don't want...
Economist is a chef. That salad salmon is outstanding.
Right, you understand that's the salad salmon, over?
Salad salmon?
Something like that. Salmon salad.
There we go. Okay, the salmon salad. Very good. Roger, is that music I hear in the background? Okay.
Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Kinofilme werden auch Videoprogramme von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, daraufhin geprüft, für welches Alter sie geeignet sind.
Ja, und das tut die FSK seit 70 Jahren jetzt. Sie prüft selbst die horrormäßigsten, abgehangensten und siffigsten Filmwerke.
Rick, you little meatball. I love soul food.
Ja, wie läuft die Arbeit als Prüfmensch bei der FSK, bei der man sich alles geben muss, was einem so serviert wird? Wir haben Annette Lohse angerufen, die ist 55 und seit 2003 Prüferin der FSK.
Hallo?
Timo Grampes, Deutschlandfunk Kultur. Frau Lohse, sind Sie es?
Ja.
Holen wir Sie gerade aus einer Prüfung quasi raus?
Ja. Wobei ich heute im Einzelprüfverfahren bin, das heißt, ich konnte einfach den Film unterbrechen und mir hier ein ruhiges Büro suchen.
Einzelprüfverfahren heißt, nur Sie werden von diesem Film berieselt.
Genau.
Aha, das unterscheidet sich. Also es gibt Einzelprüfung und Gruppenprüfung.
Genau.
Woran macht sich das fest?
Nach dem Prüfgegenstand. Spielfilme werden im Fünferausschuss geprüft, von 5 Prüfern parallel in einem Saal, im großen Kinosaal mit 100 Plätzen oder in einem kleineren Prüfraum. Und im Einzelprüfverfahren hat man Produkte wie Fernsehserien oder Kinodokumentationen.
Wie dispers darf ich mir denn eigentlich die Prüfgruppe vorstellen? Also wer kommt da alles zusammen? Sie machen das alle ehrenamtlich?
Bis auf die ständigen Vertreter der obersten Landesjugendbehörden, die im Arbeitsausschuss den Vorsitz führen, die sind fest angestellt. Und ansonsten ehrenamtliche Prüfer, die zwischen 2 Tagen die Woche bis zu eine Woche im Jahr kommen. Also wir kommen aus ganz Deutschland und ein Prüfer aus Mecklenburg-Vorpommern kann das natürlich nicht leisten, hier tageweise zu erscheinen in Wiesbaden. Da werden dann Jahrespläne gemacht.
Was machen Sie denn sonst, wenn Sie nicht prüfen?
Ich prüfe auch im vereinfachten Verfahren. Und das ist noch ein weiteres Verfahren, in dem zum Beispiel DVD-Beiprogramme geprüft werden, und mache das auf Honorarbasis. Das kann man von zu Hause aus machen.
Ein Leben für die Prüfung.
Ein Leben für die Prüfung, ja.
Okay.
Nein, neben anderen gutachterlichen Tätigkeiten, aber das würde hier zu weit führen.
Wie sieht denn jetzt eigentlich dieses Prüfverfahren aus? Sie sitzen da zu einst, also Sie oder auch zu fünft in einem Raum, und dann?
Und dann startet
Popcorn für alle?
Nein. Schön wär's. Nein, wir sitzen da mit Klemmbrett und Leselicht und für unsere Notizen. Und Punkt 9 startet der erste Film. Der wird in voller Länge gesichtet. Dann anschließend gibt's die Wirkungsdiskussion, eine Filmbeurteilung mit Genreeinordnung, mit Abwägung, wie spannende Momente eingebunden sind in den Film, durch Musik vielleicht verstärkt oder relativiert werden. Das Ziel ist ja herauszufinden, nicht für welche Altersgruppe der Film oder das Prüfobjekt geeignet ist, sondern für welche es nicht beeinträchtigend ist.
Gibt es da bestimmte Leitfragen auch, die auf dem Zettel stehen, oder einzelne Schlagwörter, so eine Liste, die Sie vor sich haben oder vielleicht auch inzwischen internalisiert haben?
Das sind halt zum einen die Aspekte zur Filmbeurteilung, wie ist die Sprache, wie ist die Figurenzeichnung, welche Rolle spielt die Musik oder die Vertonung insgesamt, wie ist der Schnitt, die Kamera, die Farbgestaltung. Und daraus leiten sich dann die Wirkaspekte und Wirkhypothesen ab. Und das kann eine Ängstigung, eine sonstige Beeinträchtigung sein. Eine Irritation würde auch schon dazu zählen, wenn sie massiv ist und nachwirkend. In den höheren Altersstufen sind es dann die Fragen nach Desensibilisierung, Verrohung, Gewaltbefürwortung, Aggressionsförderung.
Und dann reflektieren Sie das und dann versuchen Sie, sich auf eine Altersfreigabe zu einigen oder eine Mehrheit zu finden.
Genau. Einigung ist ja überhaupt nicht erforderlich, sondern es geht darum, eine Mehrheit zu finden, was bei 5 Prüfern oder 7 Prüfern oder einem kleineren Ausschuss mit 3 Prüfern gibt, den gibt es auch noch, immer möglich ist. Und Enthaltung gibt es nicht. Das heißt, wir haben immer nach der Abstimmung ein Ergebnis. Es gibt Filme, die sehr kontrovers diskutiert werden, und andere, bei denen das Ergebnis relativ klar und schnell zu finden ist.
Manchmal auch entnervend kontrovers?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich habe es eher so erlebt, dass langweilige Filme durch eine spannende Diskussion geadelt werden.
Ich vermute, Sie gucken viele Filme, die Sie sich sonst privat nicht unbedingt angeguckt hätten. Wie gehen Sie denn damit um?
Tatsächlich, aber das ist jetzt mein ganz persönlicher Eindruck, erlebe ich die Filme, wenn ich sie hier tagsüber und im Kollegenkreis sehe und den nüchternen Blick des Prüfers darauf werfe, wirklich anders, als wenn ich sie abends im Kino oder auf dem Sofa sehen würde und so als letzten Eindruck mit ins Bett nehme. Da würde ich mir freiwillig nicht unbedingt Horrorfilme aussuchen.
Kehrt aber auch hier eine gewisse Routine ein im Umgang mit Gewalt? Also das Stück Erdbeersahnetorte zu Saw 4, sage ich jetzt mal, weil die Prozesse irgendwie auch routiniert sind inzwischen? Oder ist das etwas, was auch an die Nieren gehen kann, noch sehr stark, diese Prüftätigkeit?
Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell und jeder hat da auch Themen oder Genres, die ihn eher angreifen oder ansprechen, und anderes, was er professionell ausblenden kann.
Sie mögen keinen Horror.
Ich mag keinen Horror, und ich habe da aber wirklich auch gelernt, das Making-of sozusagen mitzudenken.
Das heißt, Sie müssen sich bewusst machen, dies ist nur ein Film, werden Sie ihn gucken?
Ja, das funktioniert aber wunderbar.
Gibt es denn aber so etwas wie Supervision, wenn ein Film mal sehr schwierig ist oder sehr gewalttätig?
Nein, also nicht in dem Sinne, aber direkt die anschließende Diskussion, die ja dann oft auch nach der Abstimmung noch beim Kaffee weitergeführt wird, die trägt schon dazu bei, dass man auch Sachen gut einordnen kann für sich.
Kaffee und Kuchen?
Nein. Kaffee und Keks. Und wir machen nach jedem Film eine kurze Kaffeepause. Manche Filme dauern ja auch wirklich 120 Minuten. Da könnte man auch nicht direkt dann wieder anschließen. Also eine kurze Kaffeepause muss immer sein. Nach dem zweiten Film gibt es eine Mittagspause. Und dann startet nochmal der dritte Film.
Drei Filme an einem Tag.
Drei Filme an einem Tag, was zum Teil dann je nach Filmlauflänge auch lang sein kann.
Ist es eigentlich so, dass man manchmal das Gefühl hat, in dieser Prüftätigkeit irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein, eine sehr anachronistische Tätigkeit auszuüben in Zeiten des Internets, in dem ohnehin alles wahllos weiter verbreitet wird und nichts mehr zu kontrollieren ist?
Das mit der Kontrolle ist eine sehr berechtigte Frage, aber anachronistisch empfinde ich es nicht, weil die Freigaben für Eltern, für Familien wirklich immer auch noch eine sehr große Orientierungsfunktion haben. Die FSK stellt ja auch auf ihrer Homepage da immer Begründungstexte zu den Kinofilmen zur Verfügung. Und das wird sehr stark genutzt. Also erkennt man schon, dass auch der Wunsch da ist, sich vor dem Kinobesuch zu informieren, zu wissen, was einen eventuell erwarten kann an Beeinträchtigungen oder Überforderungen und das entsprechend so zu planen, dass man dann für seine Familie auch ein schönes Kinoerlebnis hat und nicht eventuell eins, was überfordernd wirkt.
Wie lange machen Sie das noch?
Das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Wir werden als ehrenamtliche Prüfer immer für 3 Jahre benannt. Und dann innerhalb dieses 3-Jahres-Zeitraums eingesetzt, je nachdem, wie es hier gebraucht wird und wie man es auch selber leisten kann im Rahmen seiner anderen Tätigkeiten. Und dann erfolgt zum Jahresende, wenn die 3 Jahre rum sind, entweder eine neue Berufung oder auch nicht.
Für die drücke ich Ihnen die Daumen, wünsche zahlreiche diskursive, unterhaltsame Prüfverfahren und vor allen Dingen auch guten Kaffee zwischendurch. Frau Lohse, vielen Dank.
Danke Ihnen. Wiederhören.
Weitere Informationen zum Thema Video- und Jugendschutz erhalten Sie bei Ihrem Videofachhändler oder beim Bundesverband Video, Katharinenstraße 11, 2000, Hamburg 11. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Michael Leverkus.
Der italienische Bestsellerautor Andrea Camilleri ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren in einem Krankenhaus in Rom. Camilleri ist vor allem durch seine Krimis um Kommissar Salvo Montalbano bekannt. Camilleri galt auch als kritische Stimme des Landes und befasste sich in seinen Geschichten mit heiklen Themen wie Korruption oder dem organisierten Verbrechen. Erst mit 57 Jahren veröffentlichte er seinen ersten Roman. Wie Bücher Menschen beeinflussen können, erkannte er schon früh. Mit ungefähr 17 Jahren begann ich zu verstehen, dass Freiheit etwas anderes ist. Und ich habe das durch Lesen verstanden. Den Büchern verdanke ich außerhalb der geschlossenen Welt des Faschismus eine andere Welt entdeckt zu haben.
Il fatto d'avere scoperto che al di fuori del mondo chiuso del fascismo c'era un altro mondo.
Andrea Camilleri schrieb mehr als 100 Bücher, sie wurden in 30 Sprachen übersetzt und machten ihn weltbekannt. Allein in Italien wurden mehr als 20 Millionen Bücher von ihm verkauft. Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R. Kelly bleibt nach erneuten Vorwürfen vorerst in Haft. Ein Richter in Chicago lehnte es ab, den Musiker gegen Kaution freizulassen. Kelly war vorige Woche festgenommen worden. Die Anklage beschreibt den Sänger als extreme Gefahr. Dem jahrelang zu den erfolgreichsten R&B-Künstlern zählende Kelly wird unter anderem auch die Produktion von Kinderpornografie zur Last gelegt. Zudem soll er Mitarbeiter angestiftet haben, Mädchen für illegale sexuelle Handlungen zu gewinnen und mehrere Frauen missbraucht haben. Kelly beteuert seine Unschuld und wirft Kritikern eine Rufmordkampagne vor. Europas größtes indisches Filmfestival wird am Abend in Stuttgart eröffnet. Die Themenschwerpunkte bei der 16. Ausgabe mit rund 50 aktuellen Filmen aus Indien sind Liebe, Beziehungen und Partnerschaft. Festivalleiter Oliver Mahn sagte unserem Sender:
Der Schwerpunkt des Festivals ist noch nie das Unterhaltungskino gewesen, sondern immer das Independent-Kino, die Filme, die sozusagen jenseits des großen Mainstreams entstehen. Das ist schon mal auch ein Bollywood-Film drunter, weil das ist ja auch ein Teil des indischen Kinos. Aber der Schwerpunkt liegt wirklich auf dem Arthouse-Independent-Kino. Das ist einfach der ganz wichtige Teil. Und wir versuchen natürlich auch aus allen Regionen Indiens Filme zu zeigen, sodass man auch ein bisschen einen Überblick hat. Das ist ja ganz unterschiedlich, ob Sie Filme aus Südindien oder gerade die aus der Bombay-Mumbai-Gegend da kriegen. Und dann haben sie auch ganz verschiedene Landessprachen. Also das ist sehr vielfältig.
Das Festival vergibt als Hauptpreis im Wettbewerb die Auszeichnung German Star of India. Stuttgart ist Partnerstadt von Mumbai. Aus der Beziehung zur indischen Metropole entwickelte sich seit 2004 das indische Filmfestival.
Deutschlandfunk Kultur.
Das Besondere an Strapazin ist, dass es sich dem unabhängigen Comicschaffen verschrieben hat. Wir sind stets auf der Suche nach neuen Zeichnerinnen und Zeichnern. Wir möchten auch Experimentelles im Heft haben. Jede Nummer soll eine Überraschung sein. Wir sind gut bekannt, international bekannt. Wer im Bereich Comic etwas macht, wird nicht um Strapazin herumkommen, auch in den nächsten 30 Jahren nicht.
Ja, Sie haben Christoph Schuler gehört, Mitherausgeber des Comic-Magazins Strapazin. Gesprochen hat er da in der Reportage zum 30. Jubiläum im Jahr 2014. 5 Jahre später, jetzt im Jahr 2019, wollen wir das nächste durch 5 teilbare Jubiläum nutzen, um zu fragen, wie ist er denn der Status quo beim Magazin für alternative Comics, in dem sich das Who is Who der internationalen Comic-Avantgarde schon versammelt hat. Und sind die Aussichten so gut wie vor 5 Jahren noch gedacht? David Basler weiß das, er ist Mitbegründer des Comic-Verlags Edition Moderne.
Guten Tag.
Und bei der Strapazin-Gründung 1984 waren Sie auch sehr nah dran. Was ist da passiert und was war die Vision damals?
Das Strapazin wurde eigentlich von Pierre Thome, der heute Dozent für Illustration an der Hochschule in Luzern in der Schweiz ist. Er ist eigentlich Luxemburger und hat damals für das Blatt in München Cartoons und Illustrationen gemacht. Und er hat dem Blatt damals vorgeschlagen, ein Comic-Magazin zu machen. Und sie haben 2 Leute, die beim Blatt gearbeitet haben, Pierre Bitterle und Herbert Meiler, haben ihnen dabei geholfen. Aber das Blatt hat dann gleich zugemacht, Konkurs gemacht. Und es war dann nicht möglich, das Strapazin in den Redaktionsräumen von dem Blatt zu produzieren. So dass Pierre Thome, der gute Beziehungen zu Zürich hatte damals, weil er da auch 1980 etwa ein Jahr studiert hat, Joe Zimmermann als Layouter, also damals hat man noch mit Cutter und Leimstift gelayoutet, eingeflogen, vielleicht mit dem Zug, aber. Und der hat dann die Nummer fertiggestellt. Und die Strapazin-Ausgabe ist zum ersten Comic-Salon im Juni 1984 erschienen.
Was war die Vision, was war auch die Inspiration?
Also die Pierre Thome ist, wie ich, zweisprachig aufgewachsen als Luxemburger, hatte auch Zugang zu den französischen Comics. Und damals war Anfang der 80er Jahre, gab es eine gewaltige Entwicklung. Der Comics war erwachsen geworden. Es war nicht nur Jugendkultur oder Kinderkultur, sondern er richtete sich auch an Erwachsene. Und das war in Deutschland noch nicht so präsent. Und es gab viele Autoren und Autorinnen, die völlig unbekannt waren. Und ich glaube, das war damals die Motivation, diese Leute zu zeigen. Und darum ist er auch mit mir in Kontakt getreten, weil die Edition Moderne gab es schon seit 1981. Und ich hatte damals zum Beispiel die argentinischen Autoren Munoz Sampaio veröffentlicht, die dann im ersten Strapazin erschienen.
Der Name, der gilt ja als Hybrid aus Magazin, Fanzine und Aspirin. An welchem der 3 Elemente war es denn am nächsten dran, wenn Sie so an die Anfangsjahre denken?
Naja, es war eine, die Idee, dass der Name eines Medikaments, Strapazin ist ein Medikament oder ein Mittel gegen die täglichen Strapazen. Das hat wahrscheinlich nicht so gut geklappt, weil Strapazin war eigentlich von Anfang an eher keine Humorzeitschrift, sondern eher düster und pessimistisch und experimentell. Also es gab eigentlich schlussendlich 2 Humorausgaben in diesen 35 Jahren.
2 Humorausgaben in 35 Jahren ist übersichtlich. Gehen wir doch noch ein bisschen auf dieses Experimentelle und Pessimistische ein. Wie sah das aus?
Die 80er Jahre, das war ein bisschen der Flashback. Also wir als Zürcher hatten ja diese Jugendbewegung Zürich brennt, Anfangs 80er Jahre, die Aufbruchsstimmung. Und 84 war das schon vorbei. AIDS war präsent, ist aufgekommen. Zürich war, der Niedelpark war noch nicht offen, aber das Drogenproblem war enorm. Viele Leute sind damals gestorben. Tschernobyl, der reißende Vorhang und so weiter. Also die Stimmung war da sehr pessimistisch und so wie halt andere Medien auch. Also künstlerischer Ausdruck war halt eher düster damals.
Wie waren denn die Reaktionen darauf? Denn im deutschsprachigen Raum hat sich das ja von sowas wie Fix und Foxy doch sehr stark abgegrenzt, was Sie da gemacht haben.
Wir sind sofort auf Gleichgesinnte gestoßen. In den Ende 80er Jahren sind dann Autoren dazugekommen wie Martin Tomdick, Markus Huber, die im Strapazin diesen Geist, experimentellen Geist des Strapazins gefallen hat. Wir konnten auch einen Platz bieten für Leute, die halt nicht in dieser Comics-Tradition von Fix und Foxy oder Tim und Struppi oder auch amerikanisch Underground wie Robert Crumb aufgewachsen sind, sondern ein eigenes Bild, eine bildliche Darstellung gemacht haben, die eigenständig war. Was besonders dann 1989 mit dem, nach dem Fall der Mauer war das dann sehr stark.
Was ich mich gefragt habe, es haben ja unglaublich viele Promis für Strapazin gezeichnet. Art Spiegelman zum Beispiel, der Mausschöpfer. Ralf König auch, also als sie noch wenige kannten zwar, aber immerhin. Wie passen denn eigentlich die Stars zum Alternativen? Wie ergänzt sich das? Wie kollidiert das vielleicht auch?
Es war so, dass die damals halt nicht so diese Prominenz, die ist vielleicht heute vorhanden, aber damals gab es kein Interesse, diese Leute auf Deutsch abzudrucken. Auch Ralf König war eigentlich nur im homosexuellen Milieu bekannt. Strapazin hat ihn seit der Nummer 1 abgedruckt und wir haben uns immer krumm gelacht. Also das war lustig natürlich. Ralf König war sehr lustig. Wir haben uns in der Redaktion immer ab seinen Beiträgen totgelacht. Und ich als Verleger muss ich damals sagen, ich bin nicht auf die Idee gekommen, ihn zu verlegen. Also ich habe da eine große Chance verpasst, die ich heute noch bereue.
Eindeutig, ja. Ja. Wer hat denn die Ästhetik vom Strapazin am deutlichsten geprägt?
Ich glaube, die Ästhetik stammt aus der Schweiz. Also das, die, auch die Grafik wurde von Anfang an aufgeteilt. Also es waren eigentlich am Anfang vier Leute. Vier Schweizer, Joe Zimmermann, Roland Fischbacher, Emanuel Tschumi und Peter Bäder, die alle in dieser 80er-Ästhetik inspiriert waren. Also mit diesen Punk-Ästhetik, Punk-Zeitschriften, Fanzines in den 80er, Anfangs 80er Jahre wurden etliche, in dieser Jugendbewegung wurden etliche Flugblätter, auch Zeitschriften wie Stilett produziert. Und diese Ästhetik, die war von Anfang an im Strapazin dabei.
Wir haben ja am Anfang Herausgeber Christoph Schuler gehört, der sehr überzeugt war von der Bedeutung des Strapazins für die von heute aus gesehen jetzt mindestens noch nächsten 25 Jahre. Gerechtfertigterweise oder wo könnte es vielleicht auch eng werden?
Es ist natürlich auch immer ein finanzieller Kampf. Also wir hatten Strapazin, gibt es seit 35 Jahren wegen diesen flachen Hierarchien, diesen freundschaftlichen Beziehungen. Und dazu kommt, dass wir diese Anzeigen, eigens kreierten Anzeigen gemacht haben, die quadratisch sind und von den eigenen Zeichnerinnen und Zeichnern gemacht werden. Nun haben wir das gleiche Problem wie alle Printmedien. Das Anzeigenvolumen geht zurück. Wir finanzieren heute das Strapazin mit Förderungen. Also wir werden von Stiftungen, auch in der Schweiz, vom Staat öffentlich unterstützt. Also das, die finanzielle Problematik, das wird immer da sein. Ich bin aber da sehr optimistisch, dass es weitergeht. Also es hat genug Leute da, die genug Energie haben und Material ist sowieso in Hülle und Fülle da.
Und das neueste Material ist Ausgabe 135 unter der Überschrift Wahre Geschichten. Da gibt es das Strapazin für 8 Euro, unter anderem mit einer beeindruckenden Serie von Doreen Fletcher, die Bilder aus London zeigt und bei denen ich mir erst gar nicht sicher war, sind das jetzt Fotografien oder Zeichnungen. Ein Blick lohnt sich und ich habe über 35 Jahre Strapazin gesprochen mit David Basler. Dankeschön fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Phobie. Krematophobie. Angst vor Geld. Griechisch Chemata. Wie kann man sich vor etwas fürchten, das alle brauchen und die meisten Menschen wollen? Dagobert Duck liebt das Bad in seinen Dukaten. Aber die Krematophobie führt dazu, dass Menschen versuchen, Gedanken an Geld so lange zu vermeiden, wie es geht. Die Kontoführung den Eltern oder dem Partner zu überlassen. Niemals eine Gehaltserhöhung oder ein nicht zurückgezahltes Darlehen anzusprechen. Ursache kann sein, dass die Eltern ängstigend um Geld gestritten haben. Geld steht für Streit, für Egoismus und damit für etwas Böses. Demgegenüber sich die Krematophobiker eine reine, vom schnöden Mammon befreite Welt wünschen.
Jolle. Ja.
Musik war Hobby, bis ich mein Talent erkannt hab. Mit Worten sag ich, was ich sehe, seit ich angefangen hab. Es war ein langer Weg, seit ich auf den Geschmack kam. Die Sorgen meines Volkes lenkten mich auf die Bahn.
Für ne Top reis wet, Slubi stewe. L'hemmu d'ocht wul fo'r, Schabi eis dewe. Kullu fil hewa sewe, bis il hewa mich hawene.
Mach die Augen auf, mach sie nie wieder zu. Siehst du etwa gerade zum ersten Mal eine Demonstration? Ich bin kein Diktator. Dieb ist heilender Arzt. In der Praxis Rhythmus. Fachgebiet sind die Charts.
Ich bin Diktator, Dieb, Doktor. Auf Kismen Beat, Tachassus, Folklore. Schicke Dekor, بتاع المسرحية الكوميدية. زكية زكريا والعصابة المفترية.
Say ya, say ya, what? Say ya, was ihr kennt. Dieb ist wie Monier, ägyptisch 100%.
Aus Berlin kommt Christian Berndt, der Mann mit den Mittwochsauftritten bei uns in dieser Rubrik.
Vorgespult. Die Filme der Woche. Alles, was das Licht berührt, ist unser Königreich.
Löwenkönig Mufasa zeigt seinem kleinen Sohn Simba die Ausmaße seines Reiches in der afrikanischen Savanne. Das Löwenjunge kann es kaum abwarten, König zu werden und will unbedingt seinen Mut beweisen. Das wird Simba zum Verhängnis, denn sein machtgieriger Onkel manipuliert den Kleinen.
Die Welt ist so ungerecht. Während die einen in Saus und Braus leben, führen die anderen ein Schattendasein.
Als Hamlet in Afrika hat man Disneys Zeichentrick-Klassiker Der König der Löwen bezeichnet. Jetzt kommt nach 25 Jahren das gleichnamige digital animierte Realfilm-Remake ins Kino. Die Handlung hält sich getreu ans Original, das als bis dahin düsterste Disney-Verfilmung galt, mit Anleihen bei Shakespeare bis Bambi. Der Onkel ersinnt einen Plan, um König Mufasa zu töten und Simba die Schuld zu geben.
Lauf weg, Simba! Und komm nie mehr zurück.
Wenn Simba sich vom toten Vater verabschiedet, ist das ergreifend und die digitalisierten Tiere wirken nicht nur frappierend real, sondern sind auch in bester Disney-Tradition Charakterköpfe. Aber trotz phänomenaler Bilder übertragen sich die großen Gefühle von Rührung und Dramatik im Zeichentrick mitreißender. Und Regisseur John Favreau, der 2016 auch die Dschungelbuch-Neuverfilmung inszenierte, fügt der alten Geschichte inhaltlich nichts hinzu. So kann man den Film nach wie vor als Warnung vor Einwanderung lesen, denn die niederträchtigen Hyänen fallen aus den Schlammwüsten im Tierparadies ein und verbrauchen die Ressourcen. Bildnerisch setzt der Film Maßstäbe, bleibt aber erzählerisch tief in der Vergangenheit.
Wir sind in der Nachspielzeit. 4 Minuten hat der Unparteiische aus Japan angezeigt.
Tel Aviv im WM-Sommer 2014. Roberto und sein Vater Samuel sind leidenschaftliche Fußballfans. Das haben sie aus ihrer früheren Heimat Brasilien nach Israel mitgebracht. Sie schauen zusammen Fußball, denn Roberto ist nach der Trennung von seiner Frau wieder zum Vater gezogen. Der 12-jährige Sohn Itai lebt bei der Mutter und ihrem neuen deutschen Freund. Als Samuel erfährt, dass er nicht mehr lange leben wird, lädt er Sohn und Enkel zu einer Reise ein. Er will noch einmal die brasilianische Mannschaft im Maracanã-Stadion siegen sehen.
Du hast deine ganzen Ersparnisse für diese Tickets ausgegeben?
Keine Sorge, damit ist dein Erbe sehr gut angelegt.
Als sie ankommen, gibt es keine Hotels. Itai ist genervt. Er hat eh wenig Lust auf die Reise mit seinem Loservater. Der argentinisch-israelische Regisseur Georgi Guervich hat ein Roadmovie gedreht, das hinter dem lakonischen Witz unterschwellig von Entwurzelung und Identität erzählt. Der Verwandtenbesuch wird von der Vergangenheit überschattet und Samuel irritieren die deutschen Schlachtenbummler.
Sieht aus wie in Berlin.
Aus dem brasilianischen Triumph wird nichts, aber Itai und sein Vater finden vorsichtig zusammen. Die Annäherung ist ganz unsentimental geschildert, berührt aber durch die beiläufige empathische Beobachtung, mit der die doppelbödige Entwicklungsgeschichte sich ihren verunsicherten Figuren unaufdringlich nähert. Paris 1979. Filmemacherin Anne, gespielt von Vanessa Paradis, treibt beim Dreh ihre jungen Darsteller an, mehr Einsatz zu zeigen. Anne dreht Low-Budget Schwulen-Pornos, da ist Zeit Geld und die Jungs haben mal wieder zu viel gekokst, um in Fahrt zu kommen. Und jetzt erschüttert das Filmteam auch noch eine rätselhafte Mordserie. Den blonden Karl trifft es als Ersten. Nachts in der schwulen Disco begegnet er einem Maskierten und nimmt ihn mit nach Hause. Der Fremde fesselt ihn im erregten Liebesspiel an Händen und Füßen ans Bett. Mit einem Messer im Dildo wird Karl aufgespießt. Im französischen Spielfilm Messer im Herz verbinden sich Sinnlichkeit und Schrecken zur surrealen Albtraumfantasie. Die Polizei tut wenig, obwohl weitere Morde folgen und Anne beginnt selbst nach dem Jünglingsmörder zu forschen. Zugleich schweißen die Morde das Team zusammen, das sich zum romantischen Picknick in bukolischer Landschaft trifft. Jan González hat seinen zweiten Spielfilm als erotisch-schwelgerischen Thriller und liebevolle Hommage an die 70er-Jahre-Pornofilmszene und ihre vergilbten Schmuddelkinos gedreht. Die Super-8-Erotikaufnahmen strahlen den unschuldigen Charme einer jungfräulich experimentierfreudigen Zeit aus. In seiner verspielten Filmfantasie lässt González das Kino zum Ort einer schillernden Realitätsüberhöhung werden und feiert sinnlich eine untergegangene Independent-Kultur.